Okay, Enrico erzählt jetzt ein bisschen was über Beyond the Basics. Denk mal, er wird sich selber vorstellen, wird das Thema selber vorstellen. Viel Spaß.
Ja, danke. Genau, nochmal in voller Länge. Also willkommen zu meinem Vortrag Beyond the Basics, Update eingebetteter Systeme. Ich hoffe, ihr seid noch ein bisschen aufmerksam, so nach der Verdauung des Mittagessens jetzt. Kleinigkeit zu mir. Mein Name ist Enrico Jöns. Ich bin Embedded Software Entwickler und arbeite bei Pencotronics. Für die, die uns nicht kennen, wir sind ein Embedded Linux Dienstleister, hauptsächlich im Industriebereich tätig und machen da Integration, Kernelentwicklung. Leute kommen zu uns mit ihrer Hardware, die sie gerade entwickelt haben und wir lösen ihre Probleme. Und in dem Rahmen haben wir auch das RAUG Update Framework entwickelt, wo ich unter anderem Co-Maintainer bin, einfach aus der Motivation heraus, dass wir für viele Projekte und für viele Kunden immer wieder dieselben Probleme gelöst haben und lösen mussten und dann halt überlegt haben, dass man dafür mal ein Open-Source-Framework schreiben kann. Und genau aus der Motivation heraus ist auch mein heutiger Vortrag. Ein bisschen was Grundlegendes über Updates eingebetteter Systeme. So die letzten 3 Jahre zurückgedacht, hat sich die Situation doch erheblich verändert. Sind diverse Open-Source-Frameworks nahezu gleichzeitig aus dem Boden gekommen, die es vorher so nicht gab, unter anderem Manda, SW Update oder das schon eben erwähnte RAUG. Und damit lösen wir eigentlich einen Grundteil der bisher existierenden Probleme. Also zum einen sind es Open-Source-Komponenten, das heißt, man kann sie verwenden, wiederverwenden, man muss nicht an jeder Stelle das Rad neu erfinden und dadurch, dass es in diversen Projekten benutzt wird, habe ich halt auch eine bessere Test-Coverage für das einzelne Produkt und für das einzelne Projekt und im Gegensatz zur Handstricklösung komme ich halt in meinen Lösungen auch weiter und über das hinaus, was ich so als Minimalset sonst immer nur in meinem Projekt entwickelt kriege. Wir haben grundlegende Probleme gelöst, wie ich Redundanz gut behandle, wie ich sicherstelle, dass das jeweilige Update-Image in den jeweiligen richtigen Slot geschrieben wird, wie das Ganze atomar geschieht mit Interaktion mit dem Bootloader, dass ich wirklich erst, nachdem ich sicher bin, dass mein Update erfolgreich durchgeführt wurde, im Bootloader den Schalter umlege und sage, okay, jetzt boote das System. Und wir haben in vielen dieser Update-Frameworks auch Möglichkeiten zur einfachen Authentifizierung und Signierung. Ja. Gibt es Fragen? Dankeschön. Okay, jetzt kann ich ja zugeben, dass ich den Vortrag hauptsächlich deswegen eingereicht habe, um das leckere Catering-Buffet gestern zu kriegen. Nein, vielleicht gibt es da doch noch etwas mehr, was über die gelösten Probleme, die wir eben gehört haben, hinausgeht. Wenn wir uns unser System, so ein typisches eingebettetes System, von den Komponenten, die da beteiligt sind, einmal anschauen, dann haben wir unter anderem das Update-Framework selber, aber auch den Bootloader, das Init-System, die eigentliche Applikation, die läuft. Die Applikation hat irgendwelche Daten vielleicht zur Konfiguration oder die sie speichert, die sie aufnimmt. Und ich habe Watchdog-Behandlungen. Und ja, das sind halt nicht alles lose Komponenten, die in dem System parallel existieren, sondern die sind alle untereinander verknüpft und interagieren miteinander. Also das Update-Framework steuert den Bootloader und legt fest, wann umgeschaltet wird. Der Bootloader muss den Watchdog initial triggern. Das Init-System muss den Watchdog dann vielleicht weiter triggern. Das Init-System startet meine Applikation, die einzelnen Services, die in meiner Anwendung sind. Die Applikation muss auf die Daten zugreifen, da muss ich gucken. Und ich muss auch gucken, woher kommen meine Updates. Und damit das Ganze robust ist, will ich das im besten Fall auch testen. Das heißt, wir haben hier keine lose Zusammenkunft einzelner Komponenten, sondern sehr viel Interaktion zwischen den Komponenten und das bedarf natürlich einer feingranularen Konfiguration und sehr spezifischen Konfiguration der einzelnen Elemente, damit ich am Ende wirklich ein robustes Gesamtsystem erhalte. Kurzer Überblick, wie ich den Vortrag strukturiere. Ich gehe ein bisschen von unten nach oben. Wir fangen an mit dem Bootloader, gucken an, was sind da eigentlich so die notwendigen Sachen, was kann ich da zum Beispiel in Sachen Updates machen. Ein Bootloader ist ja immer eine sehr kritische Komponente. Dann, wie ist die Behandlung von Watchdogs, was kann mir mein Init-System bieten, dann verschiedene Aspekte, zum Beispiel Datenbehandlung, wie interagiert das mit Verified Boot und so weiter. Und dann werde ich mich noch dem häufigen Problem der Delta-Updates widmen, wenn ich halt nicht immer komplette Images herunterladen will für mein Update. Und zum Schluss der Dreisatz von Testing, Building und Deployment, um mein Update dann ins Face zu bringen. Und zum Schluss das obligatorische Fazit. Der Bootloader, gut, man könnte sagen, Bootloader ist halt dazu da, um mein System zu booten, aber gerade im Fall von Redundanz-Boot-System kommt ihm halt eine sehr wichtige Aufgabe zu. Zum einen wird dort die Umschaltung der jeweiligen Boot-Slots gemacht. Ich muss zusätzliche Mechanismen vorsehen, um vielleicht die Möglichkeit zu haben, mehrfach zu versuchen, einen Slot zu booten, wenn es irgendwelche Probleme kurzzeitiger Natur gibt, irgendwelche Spannungsschwankungen zum Beispiel. Und ich will vielleicht auch die Möglichkeit haben, bei einem fehlgeschlagenen Boot einen Fallback zu haben in das alte System. Der Bootloader muss den Watchdog starten, der im Zweifelsfall detektiert, wenn mein System hängt. Und damit das mit meinem Update-Tool interagiert, muss das Ganze auch aus dem User-Space zu steuern sein irgendwie. Und normal ist der Bootloader halt ein klassischer Single-Point-of-Failure. Das heißt, das ist eigentlich die Komponente im System, die nicht redundant ist und wo ich wirklich aufpassen muss, wenn ich die updaten will. Das heißt, oft wird davor zurückgescheut. Wir werden ein bisschen angucken, gibt es vielleicht Fälle, wo ein Bootloader-Update möglich sinnvoll oder etwas weniger risikoreich ist. Wenn wir uns angucken, wie auf Bootloader-Ebene Redundanzboot integriert ist, landen wir meistens dabei, dass irgendein Skript in Bootloader reingelegt werden muss, was einen bestimmten Satz an eigendefinierten Variablen verwaltet und darauf vertraue ich dann, dass das alle richtigen Dinge tut und dass ich da keine Fehler gemacht habe. Also im Prinzip mache ich genau das falsch, was ich mit den Update-Frameworks jetzt beseitigt habe, nämlich eigene handgestrickte Lösungen, wie mein Bootloader sich verhält. Ein Gegenbeispiel dazu ist der Barebox-Bootloader. Da habe ich das Bootchooser-Framework, was im Prinzip auf Bootloader-Ebene auch ein Redundanz-Boot-Framework bereitstellt, ähnlich wie wir, oder praktisch analog, wie wir das mit den Update-Frameworks schon im User-Space gelöst haben, wo nämlich ein Standard-Algorithmus dafür sorgt, dass die entsprechenden Boot-Targets gebootet werden und dann habe ich nur noch einen reduzierten Satz an Konfigurationen, wo ich dann speziell für meinen Use-Case spezifisch einstellen kann, wie sich das im Detail verhalten soll und halt kein separates handgebautes Skript dort mehr hineinlegen muss. Und zusätzlich als dritte Komponente noch einen Statusspeicher, wo ich mir speichere, von welchem System bin ich zurzeit gebootet, wie oft habe ich das schon versucht und von dem aus auch der User Space dann mit dem Bootloader interagieren kann. Wenn wir uns kurz angucken, wie das quasi vonstatten geht im Bootloader, in Barebox Bootchooser, ein einfaches Beispiel hier, ein Redundanzboot mit zwei redundanten Partitionen. Bootchooser verwaltet für jede Partition zwei Variablen grundsätzlich, die Priorität des Boot-Targets und die Anzahl an Remaining Attempts, also wie oft darf ich noch versuchen, dieses Boot-Target zu booten. Und dann, wenn ich das System anschalte, wird zunächst geguckt, okay, sind meine Attempts-Counter noch größer als 0, dann wird das Boot-Target mit der höheren Priorität, also in dem Fall System 0, ausgewählt, mein Boot-Counter wird dekrementiert, ich boote das System und wenn ich erfolgreich war, dann wird der Boot-Counter wieder zurückgesetzt. Für den Fall, dass mein Booten fehlschlägt, entweder weil ich zum Beispiel den Speicher nicht lesen kann oder weil mir mein System mit einem Watchdog-Reset abgeschossen wird, dann gehe ich hier in die Loop rein, gucke wieder, okay, habe ich noch mehr als 0 Versuche für die einzelnen Targets, wähle wieder das mit der höchsten Priorität aus, dekrementiere den Counter wieder und gehe hier so lang im Kreis, wenn es nicht zu booten ist, bis zum Beispiel bei System 0 der Attempts Counter auf 0 ist und dann wird das hier nicht mehr durchgelassen und automatisch ein Fallback auf das System der nächsthöheren Priorität gemacht und das dann gebootet. Das ist so grundlegend, was Bootchooser uns bietet, plus zusätzliche Konfigurationen. Zum Beispiel kann ich sagen, wenn ich einen Power-On-Reset im System mache, dann soll mein Attempts-Counter immer wieder auf 0 gesetzt werden, dass ich mit einfachem An- und Ausschalten des Systems nochmal in der Lage bin, das System neu zu starten. Wenn ich x86 betrachte, habe ich auch noch eine Möglichkeit, einen Redundanzboot ohne Handstricklösung zu machen, quasi ohne Bootloader, also ohne richtigen zusätzlichen Bootloader. Ich kann Boot-Entries in UEFI erzeugen, wo ich sage, okay, mein System 1 liegt in dieser Partition, der Kernel liegt an dieser Stelle und das Root-File-System ist so und so zu erreichen. Und das kann ich für beide Partitionen machen, brauche an der Stelle eigentlich keinen zusätzlichen Bootloader, der damit interagiert. Und UEFI bietet mir zwei Variablen, nämlich die Boot-Order und Boot-Next. Mit der Boot-Order habe ich eine einfache Möglichkeit, die Boot-Reihenfolge der einzelnen Targets umzuschalten. Und mit Boot-Next habe ich halt auch eine Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen, okay, versuche jetzt einmal nach einem Update in das System 2 zu booten und wenn das erfolgreich ist, dann erst schalte ich die Boot-Reihenfolge wirklich um. Oder wenn das nicht erfolgreich ist, dann läuft das System beim nächsten Boot halt in der ursprünglichen Reihenfolge weiter. Ich hatte schon angedeutet, es gibt Fälle, in denen vielleicht ein Update des Bootloaders nicht ganz so kritisch ist. Nämlich zum Beispiel, wenn der eigentliche Entscheidungspunkt ein Stück vor dem Bootloader ist. Ein Beispiel dafür ist EMMC. Bei einer EMMC habe ich neben der normalen User-Petition, die ich normal benutze, um meine Partitionstabelle und meine ganzen Daten reinzulegen, auch zwei dedizierte Boot-Partitionen und ein Register, in dem ich umschalten kann und dem ROM-Code sagen kann, von welcher Boot-Partition er den Bootloader starten soll. Und ja, wenn ich das hier auf der einen Partition habe, von der ich boote und jetzt ein Update des Bootloaders durchführen will, kann ich einfach das Update in die aktuell inaktive Partition schreiben. Und wenn dort irgendwie ein Schreibfehler oder irgendwas passiert, dann habe ich mir meinen aktuellen Bootloader halt nicht kaputt geschrieben und laufe da keine Gefahr. Und erst als allerletzten Schritt sage ich im XCSD-Register, okay, als atomare Option schalte auf den anderen Bootslot. So bin ich in der Lage, ein atomares Update des Bootloaders durchzuführen. Ähnliches funktioniert auch auf dem MX6 mit NAND. Dort gibt es vier redundante Speicherbereiche, von denen er versucht zu lesen. Und er startet im ersten, wenn dort nicht gelesen werden kann oder die Checksumme des Bootloaders kaputt ist, dann wird sukzessive alle weiteren Kopien versucht. Wenn ich jetzt einfach meinen Bootloader in den ersten Slot schreibe und dabei etwas schief geht, gut, dann habe ich meinen Bootloader zerstört. Wenn ich allerdings anders hergehe und sukzessive von hinten Schritt für Schritt meinen Bootloader in die redundanten Partitionen schreibe, dann kann ich, wenn ich die letzte schreibe und zum Beispiel dort ein Schreibfehler passiert, würde der Boot-ROM automatisch in die zweite Partition springen und dort meinen zuvor erfolgreich geschriebenen Bootloader benutzen. Das sind halt so zwei Varianten, wo man schon in der Lage ist, den Bootloader abzudaten, ohne gleich sein Device zu bricken, vorausgesetzt der Bootloader funktioniert. Wenn ich dann mein System boote, will ich natürlich erkennen, wenn sich das System aufhängt, wenn irgendwie der Kernel des Systems, auch wenn ich es getestet habe, hängen bleibt, wenn ich irgendwelche Stack Traces bekomme und mein System einfach nicht mehr weiterläuft, da möchte ich nicht in dem Zustand bleiben, sondern ich möchte, dass das System zurückgesetzt wird, dass ich es gegebenenfalls nochmal versuchen kann oder auch einen Fallback in das andere System machen kann. Dafür benutzt man ja ganz klassisch einen Watchdog. Der Watchdog wird vom Bootloader aus gestartet, bevor ich anfange zu booten und läuft dann und muss kontinuierlich zum einen vom Kernel und später vom Init-System getriggert werden und wenn sich das System aufhängt, läuft im Watchdog ein Counter ab und wenn der abgelaufen ist, dann zieht er bei meinem Bot die Reset-Leitung und ich bin in der Lage, wieder von neuem zu booten. Genau. Eine zentrale Frage bei Updates ist, an welcher Stelle entscheide ich eigentlich, wann das Update meines Systems erfolgreich ist? Ist es erfolgreich, wenn ich das Image des Systems erfolgreich geschrieben habe, wenn es beim Schreiben keine Fehler gab? Oder ist es erfolgreich, wenn ich in das System booten konnte, wenn es hochkommt, wenn es augenscheinlich grundlegend läuft? Dann ist aber auch die Frage, bin ich nur in ein laufendes System oder bin ich auch in das korrekte System gestartet? Und selbst wenn das System grundlegend läuft, kann natürlich immer noch sein, dass meine Applikation, die ja eigentlich der Kern meines Systems ist, nicht startet. Das heißt, vielleicht will ich auch die Entscheidung, dass mein Boot erfolgreich war, danach setzen und es davon abhängig machen. Man kann natürlich auch noch weiter gehen und sagen, okay, eigentlich ist mein Update erst erfolgreich, wenn ich mir sicher bin, dass ich aus meinem jeweiligen System wieder in der Lage bin, ein neues System abzudaten, weil sonst, wenn ich mir ein kaputtes Update-System installiert habe, hilft mir im Zweifelsfall auch keine AB-Redundanz, wenn ich beim Schreiben aus dem gerade abgedateten System mein erstes System kaputt mache, habe ich ein kaputtes System, eins, wo das Update nicht funktioniert und dann habe ich trotz AB-Redundanz keine Möglichkeit mehr, mein Gerät in irgendeiner Weise abzudaten. Ich muss den Servicetechniker herausschicken. Genau. Wie kann ich jetzt zum Beispiel feststellen, dass meine Applikation vernünftig läuft und wie stelle ich sicher, dass sie nicht hängen bleibt oder dass, wenn ich hängen bleibe, in der Lage bin, sie neu zu starten. Da will man im Prinzip dasselbe haben, was man auch auf Hardware-Ebene haben kann, nämlich einen Watchdog. Wenn man SystemD als Init-Manager benutzt, bietet es da eine sehr schöne Möglichkeit des Watchdog-Multiplexings. SystemD selber triggert dann den Hardware-Watchdog. Damit stelle ich sicher, dass SystemD selber funktioniert. Und wenn ich das weiß, kann SystemD selber den einzelnen Services, und die ich überwachen will, einen Software-Watchdog zur Verfügung stellen, wo ich sage, dass zum Beispiel meine Applikation in regelmäßigen Intervallen SystemD ein Signal schicken muss, um zu sagen, hier, ich bin noch funktionsfähig. Und wenn dieses Signal ausbleibt, kann ich in SystemD konfigurieren, dass es zum Beispiel die Applikation neu starten soll oder sowas. SystemD generell in eingebetteten Systemen bietet mir sehr viele schöne Möglichkeiten, also nicht nur in eingebetteten Systemen, aber speziell da habe ich dadurch, dass es eine zentrale Übersicht der einzelnen Prozesse hat, sehr gute Möglichkeit, zum Beispiel einen Service, der sagt oder der markiert, wann war mein Boot erfolgreich, der das dem Bootloader zurückmeldet, in eine komplexe Abhängigkeit einzuhängen und sagen, okay, wenn meine Applikation, die drei Services, der Network Manager etc. erfolgreich gestartet sind, dann erst markiere mein System als erfolgreich abgedatet. Ich habe sehr viele Möglichkeiten, damit umzugehen und zu behandeln, wie ich eigentlich mit Problemen meiner Applikation umgehe, wenn die hängen bleiben. Ich kann sagen, wie oft sie neu starten sollen, in welchen Intervallen ich bestimmte Services neu starten sollen und kann auch sagen, wenn der Service sich abschießt, kann ich zum Beispiel eine Failure-Action setzen und sagen, okay, wenn der Service failt, dann starte halt das komplette System neu oder wenn er fünfmal nicht erfolgreich startet, starte das komplette System neu. Damit kann ich sehr viel Stabilität und Sicherungsmechanismen in das System einbauen. Und ich habe halt auch ein paar nette Mechanismen mit den System-D-Offline-Updates oder dem System-D-First-Boot, um spezielle Behandlungen durchzuführen, wenn ich das erste Mal in ein neu abgedatetes System boote. Bei Offline-Updates wird dann zum Beispiel, kann ich einen Link in das Root-File-System legen, wenn der von SystemD erkannt wird, startet es in ein spezielles Target, wo Boot-Target, wo meine Applikation noch nicht läuft, wo ich aber Initialisierungen durchführen kann, wo ich meine SSH-Keys zum Beispiel generieren kann, und dann erst später neu starte und weiter in meine Applikation durchboote. Oft habe ich in meinen Systemen auch natürlich Daten, zum einen Konfigurationsdaten, die die einzelnen Softwarekomponenten brauchen, aber auch Messdaten zum Beispiel oder Datenbanken von Programmen. Da ist bei Redundanzboot halt auch die Frage, wie verwende ich die Daten und wie sicher sehe ich sie über einen Abwechsel in einen neuen Slot. Die einfachste Variante, wie man Daten im System haben kann, ist meistens für Konfigurationsdaten, diese einfach in etc liegen zu haben und beim Update zu sagen, okay, ich kopiere erst mein Root-File-System komplett herüber und als einen zweiten Schritt, nachdem das geschehen ist, migriere ich einen bestimmten Satz an Systemkonfigurationen in das neu gestartete System. Das hat den Vorteil, dass es relativ einfach ist. Ich kann beim Fallback einfach mit den Daten des alten Systems weitermachen, weil sie weiterhin kompatibel sind. Und ja, es ist ein bisschen beschränkt, weil ich zum Beispiel in einem SquashFS sowas nicht machen kann. Ich brauche also ein Read-Write-Dateisystem, damit mir das möglich ist, damit ich die Dateien direkt in das Root-File-System übernehmen kann. Als Gegenentwurf dazu wird deswegen häufig eine explizite Datenpartition benutzt. Der einfachste Fall ist eine Datenpartition, die für beide redundanten Slots gilt. Hier habe ich nicht die Möglichkeit und auch nicht die Notwendigkeit, die Daten zu kopieren. Ich muss halt nur sicherstellen, dass sie von meinem jeweiligen System gemountet ist. Kann meine Daten einfach von der Applikation migrieren lassen. Muss allerdings aufpassen im Falle eines Fallbacks. Wenn ich die Daten von meiner neuen Applikation migrieren lassen habe und in ein System mit einem alten Softwarestand zurückfalle, kann es eventuell sein, dass diese Software die Daten nicht mehr lesen kann. Dafür habe ich allerdings im Gegensatz den Vorteil, dass sowohl das Fallback-System als auch das aktuelle System auf denselben Daten arbeiten, also die aktuell sind. Zweite Variante ist halt auch in die Datenpartition redundant zu halten und diese während des Updates einfach mitzukopieren. Da habe ich dann nicht das Problem, dass ich beim Fallback inkompatible Daten habe, aber ich habe eventuell veraltete Daten, weil alles, was in der Zeit in meinem aktuell laufenden System an Daten gesammelt wurde, in meinem alten System nicht verfügbar ist. Das ist halt sehr Use-Case-spezifisch, wie ich da die richtige Behandlung setzen muss. Und da sollte ich mir, wenn ich mein Update-System designe, doch ein bisschen mehr Zeit nehmen und genau überlegen, was sind dort meine Anforderungen. Was erschwerend noch hinzukommt, was das System noch ein bisschen komplexer macht, muss hier zum Beispiel auch sicherstellen, dass die richtige Root-File-System-Partition das richtige oder die richtige Datenpartition mountet. Ich hatte schon kurz angedeutet, ein paar kurze Worte zu Trusted Boot, weil die Frage doch des häufigeren aufkam, wie Trusted Boot mit Software-Updates interagiert. Also grundlegend lässt sich sagen, dass es eigentlich orthogonale Probleme sind, dass sich das nicht großartig tangiert. Wenn wir zum Beispiel mit einem Read-Only-File-System arbeiten und dem Verity benutzen, dann ist alles, was an Hashtree-Berechnung und weiter erfolgt, also wie ich meinen Merkle-Hashtree für das Image berechne, das passiert alles im Build-System und wird hinten an das Dateisystem-Image drangehängt. Und aus Sicht des Update-Systems ist es letztendlich nur wieder das Schreiben eines Images auf ein Block-Device und alles, was an sonstiger Behandlung dort passiert, ist passiert im System oder halt im Bildsystem davor. Wenn ich ein schreibbares Dateisystem habe und zum Beispiel dem Integrity nutzen will, was ja eine Abstraktion auf dem Block-Layer ist, bin ich davon auch wieder unabhängig, weil aus der Sicht meines Update-Systems kann ich zum Beispiel einfach eine TAR-Extraktion auf einen X4 ausführen. Das ist einfaches Dateischreiben und alles, was das Journaling und das Schreiben der Integrity-Tags betrifft, das behandelt das Block-Layer des laufenden Systems darunter. Das heißt, Das sind keine Sachen, die mein Update in irgendeiner Weise beeinträchtigen. Oft, wenn man besonders über Netzwerk updatet, möchte man Delta-Updates haben. Das heißt, man möchte nicht ein komplettes Image des Dateisystems über das Netz übertragen, zum Beispiel, weil die Übertragung sehr langsam ist, weil mein Gerät vielleicht irgendwo in der Wüste steht oder weil ich einen Kommunikationskanal habe, der halt sehr langsam ist. Kann außerdem sein, dass das Datenvolumen, das ich dafür brauche, mich als Benutzer oder als Firma sehr teuer kommt und zusätzlich habe ich vielleicht auch auf meinem System gar nicht genug Zwischenspeicher, um ein ganzes Update-Image erst herunterzuladen und dann zu installieren. Deswegen ist für solche Fälle oftmals die Anforderung, dass man wirklich nur die Teile eines Images herunterladen will, die sich zu meinem aktuellen Image geändert haben. Diese Anforderungen hatten wir auch irgendwann in Rauk und haben uns da nach Lösungen umgesehen und eigene Konzepte schon entwickelt. Und wie es der Zufall will, tauchte im Juni 2017 das Tool CA-Sync von Leonard Pöttering, dem System D Maintainer, auf. Und das passte quasi exakt auf die Probleme und die Lösungsansätze, die wir uns auch schon grundlegend überlegt hatten. Also laut Wikipedia ist CA-Sync a Linux software utility designed to distribute frequently updated file system images over the Internet. Das klingt schon mal prinzipiell so, als wenn wir es für unsere Zwecke gebrauchen könnten. Wir schauen uns mal etwas im Detail an, wie CA-Sync funktioniert und wie wir das in Rauk und auch allgemein für Updates eingebetteter Systeme benutzen können. CA-Sync ist grundlegend ein Chunking-Algorithmus, der funktioniert sowohl auf Ebene von Block-Devices als auch auf Directory-Tree-Ebene. Das Block-Device oder der Directory-Tree wird in einem ersten Schritt in einen serialisierten Datenstream umgewandelt. Da kann ich ein bisschen steuern, wie viel Information zum Beispiel vom Dateisystem dort mit hineingepackt werden sollen. Und dann geht CA-Sync hin und verteilt diesen serialisierten Stream in kleine Häppchen, die möglichst dieselbe Größe oder eine ähnliche Größe haben, die reproduzierbar sind und die möglichst zwischen verschiedenen Images oder zwischen verschiedenen Dateisystembäumen immer an denselben Stellen oder an fast identischen Stellen geteilt werden. Das heißt, am Ende habe ich eine Reihe von einzelnen Chunks. Davon berechne ich für jeden Chunk den Hash und speichere ihn in einem Index-File. Das ist praktisch eine komplette Beschreibung meines Block-Devices oder Directory-Trees dann ist. Und die wirklichen Chunks werden komprimiert und unter dem Namen des Hashes gemeinsam alle in einen Chunk-Store abgelegt. Wenn ich das Ganze umkehren will, also extrahieren, gehe ich hin, nehme mein Index-File und gehe Schritt für Schritt durch die einzelnen Hashes des Index-Files und kann sukzessive die einzelnen Chunks, die dafür notwendig sind, herunterladen, dekomprimiere sie wieder, deserialisiere sie und schreibe sie auf das Block-Device oder den Directory-Tree. Und das geht bei CA-Sync von Haus aus halt über HTTP, HTTPS. Da löse ich mir ja schon eine ganze Reihe an Problemen, die ich für Netzwerk-Updates, Netzwerk-Delta-Updates haben will. Wie kann ich das jetzt konkret für Updates eingebetteter Systeme benutzen, beziehungsweise wie benutzen wir in Rauk das? Der Kniff da ist, dass wir auf unsere aktuelle Systempartition im Prinzip denselben Chunking-Algorithmus anwenden, der auch auf das Update-Image angewendet wird. Allerdings werden hier die einzelnen Chunks nicht als Daten, sondern nur als Referenz darauf, wo ich im aktuellen System die Daten herbekomme, abgelegt, in einem sogenannten Seed Store. Und wenn ich jetzt mein Update durchführe, lade ich mir meine Indexdatei runter, die in einem Update-Format zum Beispiel verpackt ist, und gehe durch die einzelnen Indizes und gucke bei jedem erst einmal nach, ob ich den Chunk so exakt aus meinem aktuellen Dateisystem lesen kann und kopiere ihn dann aus dem aktuellen System in den zu updatenden Slot. Und nur an den Stellen, wo sich der Chunk wirklich unterscheidet zu dem, was ich updaten will, da mache ich einen Zugriff über das Netzwerk und hole mir den jeweiligen unterschiedlichen Chunk aus dem Chunk-Store. So habe ich halt eine sehr reduzierte Anzahl an Daten, die ich letztendlich holen muss, gerade wenn die Images, die ich installiere, zu dem aktuellen System sehr identisch sind. Und ein weiterer Vorteil ist auch noch, ich kann in den Chunk-Store auf meinem Server die Chunks diverser Inkarnationen meines Updates speichern und habe so auf Serverseite eine Deduplizierung, weil ich doppelte Chunks ja nicht doppelt speichern muss, sondern sie im selben Store speichern kann und sie unter demselben Hash einfach verfügbar sind. Genau. Wenn ich nun über das Entwickeln meines Update-Systems und so hinaus bin und mein Update ins Feld verteilen will, gibt es im Prinzip drei goldene Regeln. Die erste lautet testen, die zweite testen und die dritte testen. Heißt, wenn ich irgendeinen Update ins Feld bringe, will ich sicher sein, dass das, was ich dort ins Feld bringe, funktioniert. Und da ist es wichtig, dass ich auch genau das, was ich ins Feld bringe, teste, nämlich die Funktionalität des Systems als Ganzes. Das heißt, die Applikation mit dem Kernel, mit den entsprechenden Bibliotheken, genau in der Kombination zusammen. Das ist auch der Grund, warum wir bei eingebetteten Systemen immer komplette Images-Updates, wenn möglich, machen, damit wir halt einen komplett verifizierten und reproduzierbaren Stand auf das Gerät im Feld deployen. Was bei Update noch zusätzlich an Testaufwand hinzukommt, ist das Testen des eigentlichen Update-Vorgangs. Und das ist im Zweifelsfall auch die größere Herausforderung. Und nicht nur des erfolgreichen Updates-Vorgangs, sondern viel wichtiger auch des fehlgeschlagenen Updates. Funktionieren diese ganzen Sicherungsmechanismen, die ich eingebaut habe für mein System eigentlich? Wird mein System vom Watchdog wirklich neu gestartet, wenn es hängt? Oder wird der Remaining Attempts Counter wirklich dekrementiert und habe ich einen Fallback für den Fall, dass mein System nicht bootbar ist? Und da habe ich halt zusätzliche Anforderungen an mein Testsystem, die über normale Software-Tests hinausgehen. Das heißt, ich muss die Storage meines Systems initialisieren können. Ich muss meine EMMC vielleicht auf einen definierten Zustand bringen, von dem aus ich anfangen kann zu testen. Ich muss in der Lage sein, Bootloader-Logs zu lesen. Ich muss in der Lage sein, Kernel-Logs zu lesen und auch mit dem Kernel zu interagieren. Und was auch wichtig ist, ich muss in der Lage sein, das System zu power-cyclen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Power-Cut testen will oder einfach nur einen Reboot testen will, muss ich in der Lage sein, das System hart an- und auszuschalten. Ein sehr schönes Framework, was uns das ermöglicht, ist LabGrid. LabGrid ist im Prinzip eine Python-basierte Bibliothek zur Hardware-Automatisierung. Also als Anwendungsbereiche sind zum einen natürlich das Testen, aber ich kann halt auch allgemeine Automatisierungsaufgaben oder auch zum Beispiel Inbetriebnahme von Boards damit durchführen. Wir haben hier eine Abstraktion der einzelnen Schichten. Wir haben diverse Ressourcen, die von LabGrid aus kontrollierbar sind und wir haben ein Modell von Treibern, die ein gewisses Verständnis mit wenig Konfiguration davon mitbringen, wie ich mich zum Beispiel mit einem Barebox unterhalte, wie ich den anhalte, wie ich dort Kommandos eingebe, wie ich mich in eine Linux-Shell einlogge, wie ich dort Kommandos eingebe oder Ausführungen von Kommandos betrachte und halt auch Treiber, die es mir ermöglichen, zum Beispiel Network-Power-Switches oder powerbare USB-Hubs zu steuern, um mein Gerät zu starten. Und damit habe ich halt eine sehr schöne Abstraktion und dadurch, dass wir auch eine Anbindung an PyTest im LabGrid haben, die Möglichkeit auf einem relativ hochsprachigen Level und sehr abstrakten Level sehr komplexe Tests auch durchzuführen, ohne komplett immer das Rad von neuem für jeden Test zu erfinden, sondern hier fest wirklich komplexe Abläufe von ich stelle mein Update bereit, ich installiere es, ich boote das System neu, ich gucke, ob ich im richtigen Slot gelandet bin, ich gucke, ob die Version die ist, die ich installieren wollte. Das alles bekomme ich halt mit diesem Testing-Framework letztendlich. Beim normalen, also normale Updates sind, wie ich schon am Anfang sagte, bei fast allen Systemen signiert. Das heißt, ich habe eine Signatur und das System verifiziert die Signatur, bevor es ein Update installiert. Jetzt möchte ich natürlich nicht erst im Produktivfall plötzlich eine Signatur an mein Image kleben, sondern ich möchte exakt den Stand oder die Verifizierungsmechanismen, die ich auch später im Feld benutze, auch schon im Testing benutzen. Das heißt, auch während meiner Entwicklung habe ich natürlich signierte Images und habe da aber zum Beispiel eine einfache Entwicklersignatur, die ich in mein WSP legen kann, die jetzt keinen gesonderten Sicherheitsanforderungen bedarf, wo ich einfach nur erstmal prinzipiell den Mechanismus teste. Damit signiere ich mein Bundle, kann es durch meine Testinfrastruktur schieben und an dem Schritt, wo ich mir sicher bin, dass dieses exakte Bundle erfolgreich auf allen Systemen funktioniert, möchte ich es in ein Release geben und möchte das produktiv nutzen. Und an der Stelle möchte ich vielleicht nicht mehr unbedingt meinen unsicheren Entwicklungskey benutzen, sondern einen expliziten Release-Key, der zum Beispiel pro Device sein soll oder der generell halt von weniger Leuten zugänglich ist, der etwas besser verschlossen in irgendeinem Tresor liegt, womit ich mein Image signieren will. Das heißt, ich brauche an der Stelle eine Möglichkeit, das Image neu zu signieren, ohne den Inhalt zu ändern. Und was ich letztendlich dann erreichen will, ist, dass ein Gerät, in dem ein Development Keyring liegt, natürlich nur Updates akzeptiert, die mit einer Entwicklungssignatur signiert sind. Und andersrum, wenn ich ein Gerät habe, in dem ein Release Keyring drin liegt, möchte ich, dass dieses natürlich nur mit dem Release Key signierte Updates akzeptiert und nicht irgendwelche, die noch aus meiner Build- oder Testinfrastruktur kommen. Und die Problematik, die hier offenbar wird, ich habe zwei verschiedene Keys, aber nur ein identisches Update-Bundle, was ich nicht mehr anfassen will. Das heißt, die Frage ist, wie kann ich dieses identische Bundle sowohl für den Entwicklungsfall als auch für den Produktivfall nutzen? Da gibt es einen kleinen Kniff, den wir zum Beispiel in Raug benutzen. In dem jeweiligen Update-Image liegen immer im Root-File-System sowohl der Development Keyring als auch der Release Keyring. Und wenn ich mein Update durchführe, wird zunächst das Root-File-System ganz normal in mein Gerät kopiert und ich habe dort beide Keyrings vorliegen. Und an der Stelle, während des Updates noch, gucke ich dann in mein Update hinein. Also wir stellen diese Informationen in Raug zur Verfügung. Mit welchem Key wurde denn mein Update eigentlich signiert? Weil das bestimmt letztendlich, welchen Keyring ich benutzen will. Wenn ich mit einem Development-Image signiertes Bundle auf meinem System installiere, dann will ich im System später auch offensichtlich den Development-Keyring verwenden. Das machen wir einfach, indem wir die Public Keys der einzelnen des Keyrings und der Signatur vergleichen und dort, wo sie matchen oder zuerst matchen, den jeweiligen Keyring aktivieren wir dann im System. Also entweder indem man ihn an die Stelle kopiert, wo er dann letztendlich produktiv verwendet wird, oder einen Symlink zu dem entsprechenden Keyring setzt und der andere wird dann deaktiviert. So habe ich die Möglichkeit, mit einem und demselben Image, ohne irgendwas an dem Image zu ändern, sowohl für den Development als auch für den Release-File Installation durchzuführen und meinen jeweils richtigen Key vorliegen zu haben. Wenn ich nun mein Release habe und das in das Feld schicken will, kann es ja sein, dass trotz allem Testens und trotz aller Maßnahmen noch irgendwelche Quirks in dem Update sind, die vielleicht nicht sofort offenbar geworden sind. Und wenn ich nun da hingehe und ein großes Feld an Devices habe und mein Update dort ausrolle auf alle Devices gleichzeitig, merke ich vielleicht viel zu spät, dass ich die Hälfte meiner Devices gebrickt habe und entsteht viel Aufwand und Kosten, das Ganze wieder zu reparieren. Das heißt, an der Stelle will ich vielleicht etwas intelligentere Möglichkeiten, wie ich mein Update ins Feld verteile. Und eine Software, die mir ermöglicht, solche komplexeren Deployment- oder Rollout-Strategien zu fahren, ist Hawkbit. Hawkbit ist ein Deployment-Server, der aus dem Umfeld des Eclipse IoT-Projects entstanden ist. Und er hat zum einen eine einfache Web-UI, die ich im Browser öffnen kann, wo ich Übersicht über meine Targets habe, wo ich einzelne Updates individuell zuweisen kann, aber auch wo ich komplexere Rollouts über große Mengen an Devices mit unterschiedlichen Gruppen, wo ich gleich noch zukomme, durchführen kann. Das will ich vielleicht nicht unbedingt immer händisch machen, sondern über meine Business Logic, dafür gibt es eine Management API, wo ich das Ganze dann auch automatisiert machen kann, automatisiert Rollouts an komplette an meine Devices im Feld schedulen kann. Und es gibt für die Device-Seite eine Device Integration API, eine einfache REST API, wo sich die einzelnen Geräte authentifizieren können, anmelden und regelmäßig pollen, ob der Update-Server ihnen Updates bereitstellt und auch Statusmeldungen an den Update-Server zurückmelden können. War das Update erfolgreich? War es nicht erfolgreich? Wie weit ist das Update? Das sind alles Sachen, die Hawkbit mir an dieser Stelle als Open-Source-Komponente zur Verfügung stellt. Wenn ich jetzt den Fall, den wir am Anfang hatten, noch einmal betrachte, wie kann ich etwas intelligenter daran gehen und dafür sorgen, dass nicht gleich mein gesamtes Set an Devices gebrickt ist, wenn ich irgendwie ein Problem habe. In Hawkbit habe ich die Möglichkeit, eine Vielzahl von Gruppen zu definieren. Also ich teile die Gesamtmenge meiner Geräte in mehrere Gruppen aus, zum Beispiel hier drei verschiedene Gruppen. Und ich sage, ein Error Threshold von 50%. Das heißt, mindestens 50% der Geräte einer aktuellen Gruppe müssten erfolgreich aus dem Feld sich wieder zurückgemeldet haben und erst dann fahre ich mit der nächsten Gruppe fort. Das heißt, wenn ich jetzt mein Update deployed hätte, wäre im ersten Fall noch alles gut gegangen, ist ein Gerät hat sich nicht erfolgreich zurückgemeldet, gut, vielleicht ist da das Regenwasser reingetropft. Das heißt, das liegt noch unterhalb meiner definierten Fehlerschwelle. Das heißt, ich fahre fort mit der nächsten Gruppe von drei Geräten. Da kommen allerdings zwei nicht erfolgreich zurück, was auf jeden Fall überhalb meiner Fehlerschwelle ist. Das heißt, an dieser Stelle breche ich meinen Rollup ab und muss nochmal meinen Entwicklungs- und Testzyklus wiederholen und schauen, was ich denn falsch gemacht habe. Aber die anderen Geräte im Feld sind noch weiter funktionsfähig und ich habe sie nicht kaputt gemacht. Das und noch viele weitere Konfigurationsmöglichkeiten bietet halt Hawkbit an der Stelle für mich, um meine Deployments intelligent auszurollen. Ja, kurze Zusammenfassung noch, das grundlegend Wichtigste, was ihr mitnehmen solltet. Update-Frameworks, am Anfang haben wir gesehen, sind wichtig, aber sie sind natürlich nur ein Teil der Lösung. Letztendlich sind Update oder ist ein Design eines Update-Systems sehr davon abhängig, wie ist mein Use Case, wogegen möchte ich mich absichern, was für Komponenten habe ich noch im System. Das heißt, wir müssen sehr feingranular gucken und richtig konfigurieren, dass die einzelnen Komponenten interagieren, so dass ich am Ende ein robustes und ausfallsicheres Update-System erhalte. Ja, jetzt aber wirklich diese Folie. Vielen Dank. Gibt es Fragen?
Ja, genau. Ja. Gibt es Fragen?
Ja, du hattest vorhin von dem System gesprochen, bei dem die Chunks generiert werden. Ich habe leider vergessen, wie es hieß.
CA-Sync.
Ja, genau. Und gibt es dann eine Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, wie die Chunks generiert werden Also beispielsweise stelle ich mir vor, wenn man jetzt eine statisch gelinkte Library updatet, die vielleicht an vielen Stellen herangezogen wird, würde sich ja da das Dateisystem bzw. einzelne Teile, Executables oder dergleichen, ja an vielen Stellen ändern. Und je nachdem, wie man halt die Chunks generiert, könnte man vielleicht alle diese Stellen, die dort geändert werden, als einen Chunk machen, was natürlich sehr aufwendig wäre.
Also im Zweifelsfall ist der Algorithmus in der Lage, besonders wenn es größere Teile sind oder größere Blöcke an Daten, die binär identisch sind, dass sie dann auch innerhalb desselben Images schon redundante Chunks erzeugen. Also dass ich an der Stelle schon für verschiedene Teile im Dateisystem denselben Chunk kriege. Also der Algorithmus ist prinzipiell darauf ausgelegt, dass er auch das Dateisystem oder das Image an den schnell oder an reproduzierbaren Stellen das schneidet. Das ist, funktioniert gegebenenfalls mal besser oder mal schlechter, ob ich jetzt auf Dateisystemebene oder auf Block-Device-Ebene operiere. Also ich vermute, dass es für einzelne Libraries auf Dateisystemebene noch besser funktioniert.
Vielen Dank.
Ja.
Haut euch. Es gibt zwar keinen Lektor mehr, aber... Okay. Eine Frage. Dann vielen Dank.
Ja.